Ja, es wird uns doch gesagt, wir sollten wählen gehen jetzt, damit die Demokratie erhalten bleibt.
Ja. Gut, also ich gehe nicht wählen und die Europäische Union ist keine demokratische Einrichtung. Das hat einmal damit zu tun, dass das Leitungs- und Entscheidungsgremium, die Europäische Kommission, in Fortsetzung der Montanunion, der Hohen Behörde, eine autoritäre, nicht vom Parlament, also in traditionell demokratischer Form kontrollierte Institution ist. Ne, wie vorhin schon gesagt, das Europäische Parlament kann keine Regierung wählen, im üblichen parlamentarischen Sinn, und sie, die Mitglieder des Europäischen Parlaments, können auch keine Gesetze initiieren, sondern die Gesetzesinitiative liegt bei der Europäischen Kommission. Dann kann man noch mehrere Merkmale nennen, durch die diese nicht demokratische Institution noch weiter sozusagen verstärkt wird. Die schon erwähnten Sonderprivilegien der hohen Bürokratie dieser 20.000 Beschäftigten der Europäischen Kommission, die ja mit noch ausgelagerten Institutionen in Luxemburg, in Straßburg und so weiter. Ne, wir haben ja einen unverhältnismäßig hohen, auch finanziellen, privilegierten Aufwand. Ja, wir haben zwei Parlamentsstandorte für ein unwichtiges, entscheidungsunfähiges Parlament. Und hat also sehr viel Aufwand getrieben. Und auch die Diäten für die europäischen Abgeordneten sind sehr hoch, vergleichsweise sehr hoch. Auch im Vergleich etwa zu dem, was in den nationalen Parlamenten gezahlt wird, mit den Zusatzaufwendungen für einen zweiten Wohnsitz in Brüssel, für Fahrtkosten, für parlamentarische Mitarbeiter. Das ist ja eine ungemein teure Angelegenheit, zudem an zwei Standorten. Das steht ja im umgekehrten Verhältnis dazu, was wir zu entscheiden haben. Auf der anderen Seite die privilegierte Europäische Kommission mit den vielen privilegierten Beschäftigten, mit den hohen Einkommen, mit den Steuervorteilen, mit der strafrechtlichen Immunität. Und die Europäische Kommission muss sich ja an viele internationale Vereinbarungen, die die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten eingegangen haben, nicht halten, weil sie die nicht ratifiziert hat. Zum Beispiel, alle westeuropäischen und auch inzwischen viele osteuropäischen Staaten haben ja als Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, International Labour Organization, eine Unterorganisation der UNO, haben ja ganz viele Arbeitsrechte ratifiziert. Bezahlter Urlaub, Kündigungsschutz, Koalitionsfreiheit, freie Gewerkschaften, Recht auf Kollektivverträge, Kündigungsschutz auch für Behinderte, für Schwangere, für Recht auf Mindestlohn und alles Mögliche. Also wenn ihr euch das mal anguckt, die Internationale Arbeitsorganisation, ja schon 1919 gegründet und verstärkt seit 1945, 1946, hat ja inzwischen etwa 180 Arbeitsrechte genauer definiert auf der Grundlage der universellen Menschenrechte. Das ist so gesehen also ein sehr, also jetzt mal im Vergleich zur kapitalistischen Realität, ist das ein sehr hoher Anspruch. Und viele westeuropäische Staaten, vor allem als es da noch so eine gewisse europäischen, rheinischen Kapitalismus gab und so weiter, die haben sehr viele, so zumindest die Hälfte dieser 180 ILO-Arbeitsrechte ratifiziert. Aber die Europäische Kommission war nie Verhandlungspartner oder Vertragspartner, hat es nie ratifiziert. Und deswegen, weil ja inzwischen die Europäische Kommission alle EU-Mitgliedstaaten, zum Beispiel, um nur das bekannteste Beispiel zu nennen, bei den Freihandelsverträgen als Verhandlungsführer auftritt, muss sie sich nicht und tut es auch nicht an die ILO-Gesetze halten oder Normen halten, die die Mitgliedstaaten ratifiziert haben. Da sieht man zum Beispiel, dass die Europäische Kommission sozusagen ein Instrument ist, demokratische Rechte, Normen auszuhebeln, die eigentlich in den Mitgliedstaaten gelten. Bekanntlich hat ja die Europäische Kommission, die hat ja x Verträge abgeschlossen. CETA mit Kanada und JEFTA mit Japan und mit Singapur und mit, sind auch ganz wichtig, die sogenannten EPAs mit afrikanischen Staaten. Ne, überall fehlt das, während die Rechte der privaten Investoren sanktionsbewehrt einklagbar sind. Das heißt also, die Europäische Kommission als antidemokratische Institution treibt diese Benachteiligung der abhängig Beschäftigten, die sowieso bestehen, noch weiter. Ne, wenn, um auf diese Ausgangsfrage zurückzukommen, wie demokratisch ist die Europäische Kommission, wenn die Rechte der Mehrheit der Bevölkerung, die ja nun mal in einer abhängigen Beschäftigung stehen, auch wenn die heute viele neue Formen angenommen hat, der Scheinselbstständigkeit, der Freelancer und so weiter, wenn die elementaren Rechte der Mehrheit der Bevölkerung missachtet werden, dann ist das keine Demokratie.
Jetzt ist ja das weithin bekannt, welche Rolle das Europäische Parlament hat, dass es eben demokratisch etwas unterentwickelt ist. Und jetzt sagen aber die Leute, ja genau deswegen musst du jetzt wählen gehen, damit endlich das Parlament dafür kämpfen kann, dass es mehr Rechte bekommt.
Ja, aber die Partei, die im Wesentlichen für das Parlament kandidieren und seit Jahrzehnten, seit des Bestehens dieses Parlaments die Mehrheiten bilden, die kämpfen ja gerade nicht dafür.
Nicht dafür, dass sie Gesetzgebungskompetenzen hätten.
Ja, die finden sich mit dem gegenwärtigen Zustand ab. Die berappeln sich, damit sie da reinkommen. Mehr ist das nicht.
Mich interessiert mal die Frage, warum hat man eigentlich so eine Konstruktion gemacht? Was bedeutet das für die Frage der realen Machtausübung, dass man eine Konstruktion macht, die unabhängig, sag mal, von parlamentarischen Entscheidungen ist und sozusagen auf Kommissionsebene überhaupt arbeitet? Was bedeutet für die Funktionalität von Macht?
Ja, wir haben ja schon vorhin gesagt, dass eine wesentliche Struktur für die europäische Wirtschaftsintegration von den Nazis erstmals realisiert worden sind. Und dass europäische Wirtschaftsintegration bedeutet, die staatlich begleitete, koordinierte Integration von Unternehmen. Es geht um die Zusammenarbeit von Unternehmen, Kartellbildung von Unternehmen, Marktbeherrschung von Unternehmen, grenzüberschreitend. Und wo aber eben die privaten Unternehmensinteressen im Vordergrund stehen. Das ist europäische Wirtschaftsintegration, wie sie eben, also zum Beispiel die ehemals sehr große oder größte Stahlindustrie in Westeuropa, Arbeit in Luxemburg, ja, das war schon von Anfang an eine grenzüberschreitende Gründung. Da hat aus Köln die Bank Oppenheim mitfinanziert und da hat Stilles mit, hatte Anteile und das war schon eine grenzüberschreitende Konstruktion. Und dann gab es die französisch-deutschen Stahlkartelle, Chemiekartelle in der Weimarer Republikzeit und so weiter. Dann gab es dann ja auch die transatlantische Unternehmensintegration, IG Farben in Kartellbildung mit DuPont und Standard Oil und so weiter. Ja? Also die grenzüberschreitende Kartell großartige Zusammenarbeit von großen Unternehmen mit Marktabsprachen. Ja? Also IG Farben, also die zusammengeschlossenen deutschen Chemiefirmen, die waren ja schon mal ein Kartell. Und die haben sich dann mit dem amerikanischen Chemie- und Energiekartell zusammengeschlossen und haben mit denen Weltmarktaufteilung gemacht. Ich liefere nach Japan und du lieferst woanders hin. Und das heißt also, in den Unternehmen ist diese Unternehmensintegration in der Europäischen Union sozusagen schon seit Jahrzehnten vorbereitet worden. Und im Zweiten Weltkrieg hat man dann auch in den USA, und da war auch ein starker Vertreter eben dieser Jean Monnet, den Begriff des organisierten Kapitalismus gefunden. Ja, also wo der Staat sozusagen noch verstärkt mithilft, mit seinen Mitteln bis hin zum Militär, dass diese grenzüberschreitende Unternehmenskooperation funktioniert. Die EU ist eine staatsähnliche Superbürokratie, die aber in der Konstruktion sozusagen vom traditionellen bürgerlichen Staat abweicht. Ja, wo es ja zumindest in der Theorie dieses Zusammenspiel mit einem vom Volk gewählten Parlament, mit einer von ihm kontrollierten Regierung gibt, die auch abgelöst werden kann und so weiter. Während die Europäische Kommission wird im Prinzip, ja, da werden mal ein paar Leute oben ausgetauscht, aber ne, eine Regierungsablösung wie im traditionellen demokratischen Staat gibt es nicht.
Könnte man nicht sagen, das ist sozusagen nur noch mal eine Zwischenstufe mehr in der repräsentativen Demokratie, weil in den einzelnen Staaten werden die Regierungen ja formal demokratisch gewählt und die Regierungen, die sorgen dafür, wie die Kommission besetzt ist. Also so ein Ausfluss von formaler Demokratie ist dann schon noch da.
Eigentlich. Ist noch da,
ja. Indirekt, ja.
Ja, ja. Also mich interessiert außer den verfassungsmäßigen Rahmen, der finde ich erstmal, der ist abgeleitet, der ist sekundär, interessiert mich immer stärker die Frage, was sind sozusagen die inneren notwendigen ökonomischen Triebfedern, die die EU notwendig machen?
Also ich habe ja bei der Montanunion gesagt, wesentlich war das Management die Beschaffung billiger und rechtloser Arbeitskräfte. Das waren damals die Fremd- und Gastarbeiter, die je nach Bedarf aus den jeweils ausgewählten armen Regionen Europas herangeschafft wurden. Und in veränderter Form ist das ökonomische Motiv, was die Europäische Union und Kommission auch heute durchsetzt, die Beschaffung von billigen Arbeitskräften und möglichst rechtlosen Arbeitskräften. Deswegen in der Praxis bei allen schönen Gerede und so weiter haben wir aus den neuen peripheren Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Durchschnitt eine 30-prozentige Armutsauswanderung von dort beschäftigungslos gelassenen, abhängig Beschäftigten in die reicheren westlichen Staaten zu den Konzernen, die dann eben dieses Billigangebot nutzen. Heute natürlich noch verfeinert, das ist ein Unterschied zu damals, durch endlos versuppte Subunternehmerketten. Oder um mal ein Beispiel zu nennen, die Lufthansa hat jetzt ihre Catering-Tochter Sky Chiefs den Sitz nach Tschechien verlagert, weil dort die Arbeitskräfte billiger sind. Aber weil die da immer noch nicht billig genug sind, werden jetzt von der Skychief-Tochter in Tschechien 1000 Filipinos angeworben, die noch billiger sich anbieten. Und das wird von der Europäischen Union konkret gefördert. Also neben dem Lohndumping kommt noch dazu das Steuerdumping. Ja, die Europäische Union fördert, dass in den Mitgliedstaaten die einzelnen Staaten sich sozusagen als Wettbewerbsstandortsvorteil auch die Unternehmenssteuern abgesenkt werden können, und die Europäische Kommission duldet und fördert, dass internationale Konzerne in der Europäischen Union billige Arbeitskraft nutzen können, auch noch systemische Steuerflucht begehen können. Ja, sodass also diese perverse Situation eingetreten ist, dass der Chef der Europäischen Kommission, ein Herr Juncker, diese Position bekommen konnte, der vorher 25 Jahre lang als Finanzminister und Premierminister von Luxemburg diesen Kleinstaat zur größten Finanzoase in der EU ausgebaut hat. Völlig pervers. Aber das spiegelt die wirklichen Motive wider, die hier in der Praxis greifen.
War vor kurzem eine Untersuchung, stand in der FAZ, dass 19, sonst was Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung Rumäniens ihr Geld außerhalb Rumäniens verdient, ja, und 13, sonst was Prozent der bulgarischen erwerbsfähigen Bevölkerung im Ausland arbeitet und ungefähr 13% der kroatischen erwerbsfähigen Bevölkerung. Und in Deutschland sind es 1%, also in den entwickelteren Ländern sind es ganz wenige. Und Griechenland hat 6%, also ist nicht so weit fortgeschritten wie die osteuropäischen Länder. Also das belegt es nochmal, dass diese Wanderung billiger Arbeitskräfte in die Zentren, dass das ein wesentliches Ziel der Europäischen Union ist.
Ja. Der Arbeitsmarkt ist die eine Seite, also möglichst billige Arbeitskräfte, eine industrielle, permanente industrielle Reservearmee. Aber es gibt auch andere Notwendigkeiten, und zwar die Notwendigkeiten sozusagen der Kapitalkonzentration, des Kapitalexports und so weiter. Und wenn ich mir an bestimmte europäische Großunternehmen denke, wie zum Beispiel den Flugzeugbau oder solche Sachen, dann gibt es natürlich hier Kooperationen inzwischen, die aus einer gewissen, meiner Ansicht nach, inneren Notwendigkeit den nationalen Rahmen sprengen. Weil einfach die Kapitalmengen, Kapitalgrößen sozusagen von den Einzelkapitalien vielleicht gar nicht mehr aufgebracht werden. Also welche Argumente kann man dafür bringen, oder dass Europa einfach auch die Notwendigkeit hat, in bestimmten Sektoren zu kooperieren? Ich lasse mal das Militär jetzt mal nochmal ganz raus, sondern einfach sagen wir auch der Großwarenproduktion und der Bankwesen vielleicht auch, ne, um ihre Kraft hier zu akkumulieren gemeinschaftlich, damit sie sozusagen sich im internationalen Wettbewerb besser behaupten können.
Ja, dieses Europa, von dem du sprichst, gibt es gar nicht mehr. Hm. Das wichtige Unternehmenseigentum, vor allem in Deutschland, aber in allen wichtigen westeuropäischen Staaten, Großbritannien ganz vorneweg, aber Deutschland, Frankreich und Belgien und Niederlande und so weiter. Dieses Eigentum ist in amerikanischen Händen. Das ist ja das, was ich in meinem letzten Buch genauer auseinandergefieselt habe. Ne, wem gehört das produktive Eigentum, die großen Firmen, die großen Banken in Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz, in Großbritannien und so weiter? Das ist im Wesentlichen in amerikanischer Hand. Na, also die 30 DAX-Konzerne und so weiter, ne, da sind BlackRock und Vanguard und State Street und Wellington und Norges und so weiter, die großen Kapitalorganisatoren, von denen der normale Deutsche und Linke noch nie was gehört hat. Die bilden sozusagen die wichtigsten sich absprechenden Aktionärsmehrheiten in den deutschen und so weiter Unternehmen.
Wie erklären sich dann die zunehmenden Schwierigkeiten zwischen der EU und Vereinigten Staaten?
Ja, gut. Also
das ist ja nicht nur Show oder irgendwas.
Nein. Es gibt, grob gesagt, zwei unterschiedliche Bühnen. Es gibt die politische Bühne und es gibt die ökonomische Bühne. Und da werden ganz unterschiedliche Stücke gespielt. Um das mal an einem historischen Beispiel zu verdeutlichen, nach der russischen Oktoberrevolution waren die Vereinigten Staaten von Amerika Todfeind der Sowjetunion. und haben sie nicht diplomatisch anerkannt und so weiter. Aber die großen amerikanischen Konzerne haben gesagt, was unsere Regierung von der Sowjetunion hält, das geht uns am Arsch vorbei. Ford hat eine Autofabrik in der Sowjetunion gebaut, ITT und RCA, die haben elektrifiziert in der Sowjetunion, die haben die Radios und tausende Ingenieure haben mit aufgebaut, Staudämme, Fabriken und so weiter. Und die Wall Street Bank, Kuhn Loeb, die hat der Sowjetunion geholfen, ihre erste internationale Handelsbank aufzubauen, und Wall Street hat Kredite gegeben und was nicht alles. Das heißt, es waren völlig unterschiedliche Bühnen, was da gespielt wurde. Und nach 1933 war es genauso, aber umgekehrt. 1933 kam Roosevelt ran und hat die Sowjetunion diplomatisch anerkannt. Aber dieselben Unternehmen, die in der Sowjetunion bisher gewesen waren, haben sich dann zurückgezogen, weil sie gesagt haben, verdammt nochmal, mit unserer Hilfe, die Sowjetunion wird so stark, das wollen wir aber nicht. Außerdem kamen dann die größeren Aufträge von der deutschen Wehrmacht, wo wiederum die Roosevelt-Regierung gegen die Nazis war. Das heißt also, wenn jetzt heute der Trampel die Europäische Union bedrängt mit Zöllen oder mit Zugeständnissen bei der Abnahme von Flüssiggas, das in den USA produziert wird und so weiter, ist das die eine Bühne, wo der Trump sozusagen für sein Wahlklientel hier auftrampeln muss und sagt, ich tue was für eure Arbeitsplätze und so weiter, obwohl er in Wirklichkeit die amerikanische Wirtschaft schädigt. Viele amerikanische Unternehmen, die verlieren jetzt Aufträge. Gerade jetzt, wo Huawei blockiert wird. Ja? Intel, der größte Chiphersteller der Welt, der kann jetzt keine Chips mehr verkaufen. Und der Staat, ne, die Trump-Regierung, gibt Milliarden aus, um die Bauern zu subventionieren, die ihre Aufträge verlieren. Das heißt also, das, was auf der politischen Ebene inszeniert, subventioniert wird, um wiedergewählt zu werden, ist etwas anderes als das, was die Unternehmen machen. Also zum Beispiel Facebook und auch BlackRock verhandeln hinter den Kulissen mit der chinesischen Regierung, um endlich noch in China reinzukommen, wieder reinzukommen, noch mehr machen zu können, während die Regierung China bekämpft. Also das muss man auseinanderhalten im Kapitalismus. Ja, das sind zwei verschiedene Bühnen.
Ich glaube, das kommt nur in dem Moment zusammen, wo halt Sanktionen verhängt werden, sprich Iran-Sanktionen. Dann gibt es eine ganz starke Repression, wenn man dagegen verstößt. Also amerikanische Unternehmen, die irgendwie in Iran rein wollten, das wäre nicht so gut gewesen. Und mit Kuba war es auch lange so.
Ja.
Aber solange einfach nur rumgedroht wird und mal ein paar Zölle erhöht werden.
Ja, und weil eben die Funktion der Nationalstaaten nicht ganz zu Ende ist. Ne, für den Schutz auch von Investoren, die eigentlich international tätig sind, die freuen sich, dass jede einzelne Regierung reaktionär für ihre Interessen eintritt. Für BlackRock sind Dutzende von wichtigen Staaten schützend tätig. Der bundesdeutsche Staat schützt BlackRock bei seiner Steuerflucht oder bei der Fusion von Bayer und Monsanto, wo 12.000 Arbeitsplätze jetzt in Deutschland verloren gehen. Da freut sich BlackRock auch durch den Erfolg seines Top-Lobbyisten Friedrich Merz, dass er so gut durchkommt. Oder die Mieterhöhungen. Ne? BlackRock und Co. habe ich in meinem Buch alles beschrieben, ist ja der größte Eigentümer von Mietwohnungen in Deutschland. Ne? Und die haben sich als Aufsichtsratsvorsitzenden des größten Wohnungskonzerns in Deutschland, Vonovia, den Ex-Chef der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, geholt, mit der Begründung, weil der mit der Regierung so gut vernetzt ist. Der passt auf, dass die Mietpreisbremse nicht bremst. Ja, das heißt also auch, die am meisten international tätigen Großkapitalisten stützen sich auf
reaktionäre Regierungen in vielen Staaten. Die würden nicht genügend geschützt, wenn nur die Trump-Regierung sie schützt. Die brauchen auch die Unterstützung der Deutschen, der Französischen und so weiter. Also insofern ist diese Frage, ne, was, wie können sich europäische Staaten gegenseitig stützen, oder wie war die Frage, oder sie ja, zusammentun?
Mir fragt es europäische Konsortien eigentlich. Ja, mir geht es erstmal noch gar nicht um Staaten und die Politik, sondern mir geht es um die Konsortien in Europa. Konsortien? Also beispielsweise die Flugzeugindustrie.
Ja. Ja.
Da ist ein deutlicher Konkurrenzkampf zwischen der amerikanischen Großflugzeugindustrie und der europäischen. Und die europäische ist ein Zusammenschluss verschiedener Kapitalien, verschiedener Länder, führender Deutschland, Frankreich. Und dieses Geschäft auf dieser Größenordnung mit diesen Riesenfliegern, Jumbofliegern, lässt sich national oder von einem nationalen Konsortium allein nicht stemmen. Also schließt man sich zusammen, weil man sagt, alleine kriegen wir das nicht hin, das müssen wir gemeinschaftlich machen. Und wir befinden uns aber in Konkurrenz zu einem von uns anderen transnationalen Großproduzenten, Boeing in dem Fall. Ne? Und so gibt es meiner Ansicht nach unterschiedlichste Konsortien, in denen Europa nach wie vor relativ groß ist. Konzentrationsbewegungen zum Beispiel in der Chemieindustrie, ne? Wo ja auch sogar so weit ist, dass sie den blöden Monsanto sich jetzt beigebunden haben. Weil ich sage mal, Kapitalismus heißt Konkurrenz. Und Konkurrenz befindet sich erstmal, hat er sich auf nationaler Ebene befunden. Die nationale Ebene ist schon längst gesprengt. Sie hat sich auf übernationale Ordnung ergeben, aber es sind Blöcke erkennbar auf der Welt. Ja. Und Europa ist meiner Ansicht nach ein ökonomischer Großblock, der mit sich genommen sozusagen ökonomisches Kapital als Ganzes gesehen größer ist als das USA-Kapital.
Airbus sozusagen als wirkliche, mal so auch gedachte, sozusagen Zusammenschluss, Konsortium europäischer Firmen, das ist ein Einzelfall. Ja, alle großen Konzerne in Europa, in Deutschland, sind mehrheitlich in der Hand von BlackRock und Co. Die Fusion von Bayer und Monsanto kam ja zustande, weil BlackRock und Co. gleichzeitig die Haupteigentümer von Bayer und Monsanto sind. Da ist nichts mit Chemieindustrie Europa oder so. Ja? Du hast natürlich die einzelnen, sozusagen die Relikte, auch aus der Nazi-Zeit, du hast die Familienclans der Porsches und Piëch und Platten und Quandt und so weiter. Ne? Und dann hört es aber schon auf. Das sind absterbende Relikte aus einer früheren Zeit. Die Europäische Kommission, das ist nicht einfach in den Händen der Amerikaner. Ja? Das Kapital im Wesentlichen, das wichtige Kapital, ne, ist amerikanische Hand. Wobei es ja von der Zahl der Unternehmen nicht gar nicht um die Aktiengesellschaften geht, wo allmählich das deutsche Publikum da ein bisschen was drüber weiß, sondern von der Zahl her geht es ja um die ungefähr 10.000 Mittelstandsfirmen, die seit dem Jahr 2000, als das mit Schröders Entflechtung der Deutschland AG anfing, bis letztes Jahr, ne, 10.000 Mittelstandsfirmen sind ja nicht durch BlackRock, durch die ganz Großen, aufgekauft und verwertet worden, sondern durch die zweite Liga der amerikanischen Kapitalorganisatoren, also die sogenannten Private Equity Investoren, Heuschrecken, ja, die KKR und Carlyle und Fortress und Permira und Blackstone und so weiter heißen. Die haben 10.000 gutgehende Mittelstandsfirmen aufgekauft und verwertet und weiterverkauft an den nächsten Investor und so weiter. Insofern ist kapitalistisch die Europäische Union sozusagen besteht nicht als europäisch. Aber weil das ganze Gebilde natürlich abgesichert werden muss, gesetzlich und medial und so weiter, ne? Durch Parteien, durch Gewerkschaften und so weiter, spielen natürlich die einzelnen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission auch noch eine ganz wichtige Rolle. Deswegen unternehmen ja alle diese amerikanischen Investoren ungeheure oder das heißt große Anstrengungen, um in jedem einzelnen Land eine Lobbystruktur aufzubauen. In jedem Land, in England haben die sich den ehemaligen Finanzminister der Tories gekauft als Einflussagenten in Deutschland.
den Friedrich Merz und in jedem Staat ne, haben die ihre Beiräte und so weiter, ja, damit das funktioniert.
Du sagst immer, gut, das sind die US-Unternehmen, BlackRock und so weiter. Aber sind das nicht auch sozusagen internationale Unternehmen, die halt in den USA sitzen, die im Management internationale Leute haben und die besonders die Leute, die ihr Geld da in diesen großen Topf BlackRock und so weiter reinstecken, die kommen ja von überall her.
Genau.
Und wenn BlackRock nicht sozusagen erfolgreich im Sinne der kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten agiert, ziehen die ihr Geld da raus und tun es in den nächsten Topf.
Natürlich.
Also ist das, ja, Globalisierung. Also ich meine, ja, zu sagen, gut, das sind jetzt US-Unternehmen, aber...
Ja, du hast ja völlig recht. Also ja. Man muss das, also ne, das sind solche Kategorien, die Europäische Union und Deutschland und so, auf der kapitalistischen Ebene sind das völlig unbrauchbare Begriffe.
Aber sie werden trotzdem gebraucht, wie du
sie
sagst.
Sie werden gebraucht zur Absicherung. Also wenn man das mal genau auseinander nimmt, BlackRock hat seinen Hauptsitz in New York, ne, und wird sozusagen von der amerikanischen Herrschaftsregierungsstruktur sozusagen geschützt. Auch in der Tatsache, dass BlackRock nicht reguliert wird als Bank. BlackRock und Co. gelten ja als Schattenbank. Sie werden nicht reguliert. Sie machen bankähnliche Geschäfte, werden aber rechtlich nicht wie eine Bank kontrolliert. BlackRock hat natürlich Niederlassungen in 60 verschiedenen Staaten. Ja, wo die vor Ort, in London, in Frankfurt und so weiter, wo die vor Ort ihre Koordinationstätig machen, ihre Finanzprodukte verkaufen, ihre Regierungsbeziehungen pflegen und so weiter. Und dann kommt noch die Ebene dazu, die du genannt hast, dass nämlich das Kapital, mit dem BlackRock zum Beispiel bis heute sich Anteile an 17.000 Unternehmen gekauft hat, weltweit. Dieses Kapital kommt wiederum von Zehntausenden Superreichen, Multimillionären, Multimilliardären, Unternehmensclans, Topmanagern, Königsfamilien und was nicht alles.
Aber auch Sozialversicherungsfonds,
sowas. Ja, ne? Ja, die werden dann immer angeführt, weil das dann so ein bisschen sozialen Touch ergibt und so weiter, klar, ja, aber... Na, die machen auch Populismus, das können nicht nur Parteien, ja. Na, also diese Schicht gibt es auch noch. Die eigentlich wirtschaftlich Berechtigten, deren öffentliche sozusagen Geschäftsführer BlackRock und Co. sind. Also die eigentlichen Gewinne, ne, die BlackRock und Co. aus den 17.000 Unternehmen bekommt, an denen sie Teilhaber sind, fließen im Wesentlichen diesen unbekannten, ne, durch Briefkastenfirmen weltweit geschützten, letztlich berechtigten Investoren zu. Und BlackRock als Unternehmen bekommt, was weiß ich, eine Kommission von 3% oder was. Ja?
Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage, Rainer. Wenn ich jetzt deinen Ausführungen folge, so könnte man ja etwas jetzt zugespitzt irgendwo formulieren, dass Europa sich dann eher auf einem sogenannten neokolonialen Abhängigkeit von Amerika befindet. Ich übertreibe, ja, ich überspitze. Auf der anderen Seite aber meiner Meinung nach der Versuch, eine Militärmacht und eine ökonomische Macht in Konkurrenz eben zu anderen großen Mächten zu bauen, das verträgt sich nicht miteinander.
Nein, das ist auch nicht so. Die europäische Militärmacht, die schon seit 60 Jahren versucht wird, immer wieder aufzubauen, und die jetzt den Namen PESCO hat, ne? Das ist ja keine Konkurrenz zur NATO, überhaupt nicht. Weil erstens mal alle europäischen NATO-Staaten erfüllen mit mehr oder weniger Begeisterung, wie die deutsche, die Forderungen der amerikanischen Regierung, die unter Obama vereinbart worden sind, Steigerung des Militärhaushalts auf mindestens 2%. Das machen ja alle mit. Das ist überhaupt keine Konkurrenz zur NATO. Und wenn Großbritannien aus der EU aussteigt, aus der NATO steigen die überhaupt nicht aus. Die europäischen zusätzlichen Aufrüstungen sind überhaupt keine Konkurrenz zur NATO. Die NATO hat die Führung. Und Deutschland ist das von einer ausländischen Macht am dichtesten besetzte Staat der Welt überhaupt. In Deutschland gibt es etwa 25 Militärstützpunkte der Amerikaner, die jetzt nicht nur sozusagen Militärstützpunkte aus alter Zeit sind, weil das mal nach dem Krieg so angefangen hat, sondern wo viele neue, international vernetzte Militärstützpunkte aufgebaut worden sind. Beispielsweise eben AFRICOM, ja, wo der afrikanische Kontinent überwacht wird, mit Drohnen beschossen wird und so weiter, aus Deutschland. Und interessant fand ich, dass vor 2 Jahren der wissenschaftliche Dienst des Bundestages eine Untersuchung veröffentlicht hat, weil aus dem Bundestag die Frage aufkam, wie viele Militärstützpunkte der Amerikaner gibt es in Deutschland. Und dann hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages gesagt, ja, es sind ungefähr so 25, aber wir können über die genaue Zahl keine Auskunft geben, weil wir in Washington auf unsere Anfrage keine Auskunft bekommen haben. Das heißt also, an diesem Unterwerfungsstatus der Bundesrepublik, einschließlich der gelagerten Atombomben in Büchel, über die die Bundesregierung angeblich nichts weiß und so weiter, über diesen Unterwerfungsstatus unter die USA und die NATO, also in Deutschland sind ja einzelne Militärstützpunkte der Amerikaner, gleichzeitig auch NATO-Stützpunkte. Das vermischen die einfach so, wie es ihnen gefällt. Und die sind vernetzt mit der globalen Militärstrategie der Amerikaner. Daran wird ja überhaupt nichts geändert. Insofern ist der Begriff der Konkurrenz völlig unangebracht.
Das weiß ich nicht, weil natürlich ist, was zum Beispiel die Rolle Deutschlands irgendwo anbelangt, völlig klar, dass sie lavieren müssen, weil ihnen die Mittel einfach fehlen. Ja? Die hätten keinerlei Chance. Das bedeutet aber in meinen Augen nicht, dass damit für immer und ewig und ausgeschlossen die Idee bzw. die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen, mit einer gewissen Eigenständigkeit, dass die damit tot ist.
Es gibt keine Anstrengungen, eine europäische Selbstständigkeit herzustellen. Diese Anstrengung gibt es nicht. Du kannst davon träumen, dass die vielleicht mal oder so, aber keine Regierung in der Europäischen Union und keine Europäische Kommission ergreift dazu, außer der Rhetorik, weil man sich von dem Trampeln natürlich irgendwie distanzieren muss, es gibt keine konkreten Maßnahmen. Im Gegenteil, die Wünsche der Amerikaner, einschließlich der Putin-Hetze und der Befahrbarmachung aller europäischen Brücken für amerikanische Panzer und Artillerie, das ist im Gange. Es gibt keine konkreten Maßnahmen für europäische Selbstständigkeit.
Wie ist es denn einzuschätzen in diesen Lissabon-Verträgen, wo davon die Rede war, dass die EU der größte wettbewerbsorientierte, wissensbasierte Wirtschaftsraum werden soll, in Konkurrenz natürlich zu anderen Wirtschaftsräumen?
Ja, das ist eine Absichtserklärung, die man verstehen kann. Das muss man auch der Bevölkerung so sagen. Aber gerade seit der letzten sogenannten Finanzkrise ist ja, auch dadurch, dass die europäische Wirtschaft da geschwächt worden ist, ist ja die Möglichkeit für BlackRock und Co. noch mehr aufzukaufen, ja verstärkt worden. Das heißt also, wir haben die widersprüchliche Entwicklung auf der Ebene der Absichtserklärung, Vertrag von Lissabon, wir wollen selbstständig wettbewerbsfähig und so weiter. Und auf der Ebene der Realisierung ist das Gegenteil passiert.
Wobei auch im Vertrag von Lissabon diese Aufrüstung auch schon verankert ist. Also sie muss jetzt nicht erst von Obama und Trump verlangt werden.
Das haben die schon auch aus von selbst.
Was heißt von selbst? Es ist eine organische, gemeinsame Entwicklung. Denn ihr wisst, die NATO hat eine ständige parlamentarische Versammlung. Da sind alle Parlamentsvertretungen vertreten. Außerdem Artikel 2 der NATO. Wir haben auch eine wirtschaftliche Verantwortung, ja, für das wirtschaftliche Wohlergehen der Mitgliedstaaten und so weiter. Also das ist ein Prozess, der ist gemeinsam.
Dass es mit der Selbstständigkeit nicht so weit her ist, das zeigt auch das Verhältnis der Deutschlands zum Iran jetzt, ne, nach der Kündigung des Atomabkommens. Das zeigt es sehr deutlich. Die Amerikaner haben den Vertrag gecancelt und Iran sagt, wir wollen den Vertrag einhalten, aber nicht mehr zu den vereinbarten Bedingungen, sondern wir verändern ihn jetzt auch. Da die Amerikaner aber mit Sanktionen drohen für alle Unternehmen, die noch mit dem Iran Geschäfte treiben, sind schon wichtiger wie Total zum Beispiel in Frankreich, die iranische Ölindustrie unterstützt haben, jetzt wieder Siemens und andere, die werden sich vom Iran verabschieden.
Sind schon weg, Total ist schon weg.
Und die haben sich schon verabschiedet, ja. Und jetzt kommt der Clou noch, weil die Iraner sagen, wenn die Amerikaner sich nicht an das Abkommen halten, warum sollen wir uns denn an das Abkommen halten? Das wird ja von der Europäischen Union verlangt. Sie sollen sich an das Abkommen halten. Dann sagen sie, nein, wir machen jetzt das anders als vorher. Es geht noch gar nicht um Atombomben. Daraufhin sagt der Maas, wenn ihr das Abkommen, was eigentlich schon gekündigt ist, wenn ihr das verändert, also selbst wiederum teilweise nicht mehr akzeptiert, dann werden wir auch Sanktionen einführen. Das heißt, es gibt keinerlei selbstständige Haltung, sondern man versucht mit Hilfe der Amerikaner eben den Iran irgendwie unter Druck zu setzen. Das ist das Wesentliche und nicht die Unterstützung des Iran.
Ja, klar. Und viel genauer nachprüfbar, weil es auch schon länger zurückliegt, ist ja das völlige Einknicken der Europäischen Kommission oder der EU und der Bundesregierung in Sachen Ukraine. Der Boykott, der von den Amerikanern begonnen worden ist, ist völlig mitvollzogen worden. Es gab zunächst einen Protest der deutschen Wirtschaftsverbände, ne, weil ja ungefähr 400 Unternehmen mit Standort in Deutschland, Niederlassungen in der Ukraine haben. Mhm. Ne, viele Autozulieferer, der größte Autozulieferer in Europa, Leoni, der hatte in der Ukraine 6.000 Arbeitsplätze und so weiter. Deswegen hat die deutsche Wirtschaft protestiert, und wir machen da nicht mit, Deutschland verliert Arbeitsplätze und so weiter. Ja, nach ein paar Monaten, weil das auch von der Bundesregierung nicht unterstützt worden ist, das sind, weiß ich nicht, 50.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Europäische Union ist so selbstständig, ja, dass sie sich wirtschaftlich schädigen lässt. Das ist die Selbstständigkeit.
Wir werden ja auch mit dem Argument zur Wahl motiviert morgen, dass man da mit der EU den aufkeimenden Nationalismus bekämpfen könnte.
Ja, das verdeckt natürlich, dass ganz andere den Nationalismus schon sehr viel länger betreiben. Ne, beginnend bei der deutschen Bundesregierung und bei der CDU und bei der Frau Merkel. Uns Deutschen geht es doch allen gut, auf Kosten anderer. Der Ausbau unter Schröder mit Unterstützung der deutschen Wirtschaft und so weiter und der amerikanischen Investoren befördert, der Ausbau der Bundesrepublik Deutschland zum größten Niedriglohnsektor in der Europäischen Union, war eine nationalistische Maßnahme zur Niederhaltung anderer EU-Mitgliedstaaten. Das war ganz primitiver Nationalismus. Wir verschaffen der deutschen Industrie einen Vorteil gegenüber anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ja, das war Nationalismus, verdammt nochmal. Und die Folgen davon und die Verarmung, die das in Deutschland mit sich gebracht hat, durch die systemische Niedriglöhnerei und Arbeitsunrecht und so weiter, das hat diesen Sekundärpopulismus erst hervorgebracht. Der Primärpopulismus liegt bei CDU und SPD. Und das hatte ja dann die Folge, dass andere Staaten diesen Nationalismus dann übernommen haben. Die sozialistisch genannte Regierung von François Hollande, die hat gesagt, ja, dann machen wir das genauso mit den Hartz-Gesetzen und so weiter. Und Macron sagt, Frankreich zuerst. Wir bieten jetzt den Investoren noch bessere Möglichkeiten. Die Arbeitsgesetzgebung unter Macron, die zielt ja darauf ab, die deutschen Arbeitsgesetze nochmal zu unterbieten. Da ist, ne, da also zum Beispiel die Beförderung dezentraler, nur in einzelnen Unternehmen zu schließender Tarifvereinbarungen. Ne, alles Kollektive weg.
alle Löhne, Arbeitsbedingungen müssen in jedem einzelnen Unternehmen, das seinen Wettbewerbsstand ins Spiel bringen muss, da sollen die Löhne ausgehandelt werden. Ne? Oder die Arbeitsverträge können projektbezogen werden, ohne zeitliche Definition. Ja, der Unternehmer bietet ein Projekt an, ich muss folgenden Auftrag ausführen und dazu stelle ich euch an, ob ihr jetzt 4 oder 7 Monate arbeitet, weiß ich noch nicht. Und wenn es nach 4 Monaten zu Ende ist, dann ist eure Arbeit auch beendet. Solche nochmal die Hartz-Gesetze unterbietenden Gesetze macht Macron, weil er sagt, Frankreich zuerst. Ja, das ist Nationalismus.
Verstehe ich das richtig, dass eine Folge dieser kapitalistischen Produktionsweise, eine Folge dieser Gesetze der EU, Nationalismus gar nicht zu verhindern ist? Dass sich die Zustände in diesem Europa realistisch gesehen massiv verstärken. Der Nationalismus ein permanentes Programm in Europa bleibt. Ja, eine permanente Begleitung dieser europäischen Zustände. Verstehe ich das richtig?
Ja, weil der Kapitalismus als System und weil die wirklichen Eigentümer nicht benannt und nicht kritisiert werden. Deswegen ist der Ausweg nur ein nationalistischer. Und das freut die großen Unternehmer, weil die Arbeit noch billiger wird. Und weil die Unternehmenssteuern noch tiefer sind. In Tschechien und so weiter, da haben die Unternehmenssteuern 15%, die auch dann gar nicht gezahlt werden müssen. Ja? Während die in Deutschland noch bei 25% liegen und so. Ja, ja, zur kapitalistischen Globalisierung gehört der Nationalismus. Damit haben die schon Jugoslawien kaputt gemacht, indem sie die einzelnen Nationalismen, auch religiös, fundamentalistisch, ob katholisch wie in Kroatien oder sonst wie, noch verstärkt waren. Das ist gefördert worden, weil das Aufbrechen einer sozialistischen Gesellschaft und den Aufbau einer kapitalistischen Gesellschaft befördert hat. Also die Beförderung des Nationalismus ist die herrschende Politik in der Europäischen Union. Das sind die Primärpopulisten.
Ich sehe das auch so. Der Kapitalismus ist ins Leben getreten als Verwirklichung von Privatinteressen von Eigentümern, die sich dann durchsetzen mussten gegenüber den feudalen Beschränkungen. Und das Individuum und seine Entwicklung, das ruft Eigeninteressen hervor, die in Konkurrenz zu anderen Eigeninteressen stehen. Das gilt nicht nur individuell, sondern gilt dann auch auf betrieblicher Ebene. Wenn man Geschäfte betreibt, dann konkurriert der eine gegen den anderen. Das heißt dann, ich first heißt Betrieb first. Betrieb first heißt regional first. Die regionalen Interessen müssen bedient werden. Und auf einer staatlichen Ebene heißt es die Nation first. Ob das jetzt gelingt, ja, ist eine ganz andere Frage. Also auch wenn Deutschland aufgrund seiner ökonomischen und politischen und militärischen Schwäche enorme Probleme hat, selbstständig gegenüber den Amerikanern zu agieren, haben sie trotzdem das Interesse, es wäre gut, wenn wir stärker wären als die Amerikaner. Und sie haben in beiden Weltkriegen, haben sie ja nicht alleine gekämpft. Sie hatten zahllose europäische Verbündete. Und ob sie das durchsetzen können, ist eine ganz andere Frage. Aber der Wunsch, dann selber die führende Weltmacht zu werden, mit Hilfe einer europäischen Kombination von befreundeten oder verbündeten Mächten, der besteht nach wie vor, lässt sich aber momentan überhaupt nicht realisieren, auch nicht ansatzweise realisieren.
Also keine Maßnahmen dazu ergriffen?
Nein, weil sie eben unterlegen sind, werden auch keine Maßnahmen ergriffen. Aber das Interesse müsste aufgrund der kapitalistischen Basis nach wie vor bestehen, kann aber nicht verwirklicht werden.
Ja, aber da müsstest du die Akteure benennen, die das wirklich wollen.
Im Moment will es keiner, weil sie haben ihre Niederlage oder ihre Schwäche, die gestehen sie zu, ohne es zu sagen, sie unterwerfen sich.
Es sind die unterschiedlichen Ebenen. Auf der politischen Ebene Unterwerfung, auf der ökonomischen Ebene im Wesentlichen, was die großen, auch deutschen Aktionäre oder Kapitalmächtigen angeht, ist die politische Unterwerfung ein Gewinn. Ja, das heißt also zum Beispiel, alle großen Autokonzerne aus Deutschland, Chemiekonzerne, die haben in den letzten Jahren ihre Investitionen in den USA vor allem ausgedehnt.
Ja,
weil sie in der Kooperation mit den USA ihre Gewinne noch erhöhen können, weil sie
in den USA die Niedriglöhnerei, wo die Löhne noch niedriger sind als in Deutschland, wo aber der Markt dann noch zu erschließen ist. Ja? Also VW, BMW, Schaeffler und so weiter, BMW, die haben alle ihre Niederlassungen erweitert, auch Mittelständler und so weiter. Und was auch hier wenig berichtet worden ist, die großen deutschen Konzerne, die haben beim Wahlkampf in den USA 2016 mehr Trump bespendet als Clinton. Ja, weil sie von einem Reaktionären mehr Vorteile erwarten konnten. Und der hat die erfüllt. Die Subventionen, die der amerikanische Staat und die US-Bundesstaaten leisten, die gehen weit über das hinaus, was in Europa an Subventionen, Staatenlosungen gezahlt wird. Entgegen der Lehre, die Lehre, was, das ist, die gehen in am Arsch vorbei.
Ja. Also ich glaube, dass das, also es ist immer in Bewegung und verändert sich. Es gibt einige Fragen dazu, zu dem, was du sagst. Also es gibt ja außer dem US-Markt eine ganze Menge anderer Märkte auf dieser Erde. Und zum Beispiel die Isolation des chinesischen Marktes hat Einfluss auf die europäische Wirtschaft. Es bestehen auch Verträge. Der Iran ist abgekappt, nach Russland wird abgekappt. Nord Stream ist übrigens ein interessantes Feld im Augenblick. Wird das durchgesetzt, wird das nicht durchgesetzt. Das sind ja auch immer Kapitalisten und Kapitalinvestitionen, die betroffen sind.
Genau.
Das heißt also, im Augenblick mag es sicherlich so sein, dass sie kuschen, weil sie auch gewisse Vorteile haben, weil die Sanktionen auf dem amerikanischen Markt schwieriger sind als das, was sie Augenblick befürchten, aber die Stimmen sozusagen an der Stelle nicht mitzumachen, hier mal Widerstand zu leisten, nehmen zu. Und bei dieser Art Widerstand zu leisten, will man sich natürlich auch auf seine europäischen Partner stützen, sozusagen, man macht ihr doch auch mit. Das heißt also, nach wie vor zerfällt die Welt in imperialistische Blöcke und die Konkurrenz als Grundgesetz des Kapitalismus wirkt weiter. Und sie wirkt auch weiter in regionaler Form. Meiner Ansicht nach. Das kann vorübergehend, will ich dir jetzt gar nicht widersprechen, die Analyse. Nur Nord Stream wird interessant, weil es ja auch nicht nur um die Fragen geht, sozusagen politische Entscheidungen, sondern die USA macht, wenn sie sagen, mal das Deutschland vom Erdgas Russland abschneidet, kann sie ihr es besser verkaufen. Das heißt also, ich muss teureres Zeug kaufen, als das, was über eine ökonomisch widersinnige Sache. Das Zweite, jetzt auf die politischen Ebene. Ich finde diese scharfe Trennung zwischen der politischen Aktionsbühne und der ökonomischen, das finde ich meiner Ansicht nach, ist also materialistisch nicht haltbar. Also die Bühnen sind immer gegenseitiger Ausdruck voneinander. Die haben ein Verhältnis, ein dialektisches Verhältnis zueinander. Die können vorübergehend einen Schein der Selbstständigkeit haben, aber die Politik ist immer Ausfluss einer bestimmten Interessenkonstellation, einer bestimmten Gruppe, die sie vertritt. Es kann nicht anders sein. Es gibt keine unabhängige Politik. Und wenn zum Beispiel die USA im Augenblick daran ist, Europa im Grunde zu spalten, und das tut sie meiner Ansicht ganz bewusst, indem sie zum Beispiel in Polen eine ganz bestimmte Politik betreibt, gegenüber im Ostblock eine bestimmte Politik betreibt, die gegen Fusionsbestrebungen oder Zentralisierungsbestrebungen in Europa laufen, macht sie eine Politik sozusagen der Schwächung der Europa als gesamten Komplex. Ich bin aus ganz anderem Grund, da sind wir uns auch einig, brauchen wir nicht streiten, natürlich gegen Europa, weil ich sage mal, Europa ist ein Europa der Konzerne, der Monopole und es ist ihr Interesse, das zu machen, überhaupt dieses Konsortium zu bilden. Da steht, glaube ich, gar kein Widerspruch an dieser Stelle, sondern eigentlich der Widerspruch oder darum macht, was für mich neu ist. Diese Art von Konzentration von Kapital in Form von großen Kapitalverbänden habe ich so in dem Umfang noch nicht gesehen. Weil es würde ja fast bedeuten, dass man sagt, also Europäer, du hast es ja auch schon mal gerade formuliert, haben eigentlich ökonomisch im Augenblick gar keine Sonderinteressen oder Eigeninteressen, die man irgendwo kenntlich machen kann. Sondern sie sind alle subsumiert unter den Interessen von Hedgefonds letzten Endes. So würdest du das daher beschreiben. Ne?
Ja, auch sehr grob gefasst. Ja, ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass es eine vom Kapital unabhängige Politik gibt, sondern für den einfachen Bürger wird eine Unabhängigkeit der Politik vorgespiegelt. Weil Politik im Kapitalismus ist immer eine Inszenierung. Eine politische Partei, die den Kapitalismus fördert, aber vom Volk gewählt werden will, die muss immer, vereinfacht gesagt, lügen. Oder Inszenierungen machen. Und die Formen und die Intensitäten der Lügen oder der Inszenierung, die unterscheiden sich. Und vielfach, das ist ja so die veröffentlichte Meinung auch in den deutschen Leitmedien, ja, der Trump, das ist irgendwie eine Sondererscheinung, Sexist, Rassist, der hat ja eigentlich mit dem guten Amerika nichts zu tun, ne? Obwohl der Trump genau der Ausdruck dieser rabiater, aggressiver gewordenen Blackrocks und Blackstone, genau der ist das. Selbst wenn die Meinungsführer, die ja ihrerseits auch populistisch sind, wie Facebook und Bezos von Amazon und so weiter, die haben erst beim Trump so ein bisschen rumkritisiert, aber seine Politik unterstützen die. Nur für das gemeine Volk erscheint es, als sei da kein Zusammenhang, als sei der Trump nicht der Vertreter amerikanischer Interessen oder Unternehmensinteressen.
Ich habe ein Beispiel für diese Inszenierung. Am 20. Mai 2019 äußerten sich deutsche Politiker über den Strache wie folgt. Rechtspopulisten geht es nur um sich selbst, nicht ums Land, nicht um Europa. CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Dann Manfred Weber. Die unpatriotischen Nationalisten verkaufen ihre Länder und Werte. Dann der CDU-Generalsekretär, der Fall Strache zeigt, Rechtspopulisten geht es immer nur um sich selbst, nie um Politik für die Menschen. Das stand im politischen Teil. Im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand etwas ganz anderes. Da stand, das plötzliche Ende der Regierung belastet nach Ansicht vieler Fachleute den Standort. Die deutsche Wirtschaft hofft, dass es keinen Rückschritt gibt. Und dann wird gelobt, dass die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ bedeutende Fortschritte gebracht hat, die vorher mit der SPÖ nicht möglich waren. Und der wichtigste Grund für die Unzufriedenheit war der, dass es wegen des Widerstands der FPÖ nicht möglich war, also das Rentensystem rückgängig zu machen. Das wird kritisiert. Man fordert die FPÖ auf, den Widerstand gegen die Kürzung der österreichischen Renten, was ja wirklich ein besseres Rentensystem ist als Deutschland, aufzugeben. Und die Kommentatoren, da werden Wirtschaftsfunktionäre zitiert, die genau in dieser Sturzrichtung sagen, das war doch gut.
Genau.
Ja, das war doch gut. Und auf der politischen Ebene heißt es, die unpatriotischen Nationalisten verkaufen ihre Länder und Werte. Ja, wen hat jetzt die FPÖ verkauft? Ihr Land, sie hat es auch an Deutschland verkauft, weil die wichtigsten Konzerne oder Interessen in Österreich sind in Deutschland. Also der Strache hat zum Beispiel da Verhandlungen mit dieser angeblichen Oligarchin wegen des Verkaufs der Krone. Die Kronenzeitung ist auch laut FAZ eine Zeitung, die der FPÖ nahesteht oder ihr in die Hände arbeitet, weil sie ausländerfeindlich wäre. Aber wer ist der Inhaber von dieser Kronenzeitung? 50% hält die Funke Mediengruppe.
Genau.
Ja. Und die anderen Unternehmer, die da als Unterstützer der FPÖ genannt wurden, haben alle irgendwie mehr oder weniger deutsche Interessen. Aber auf der politischen Ebene, an wen verkauft die FPÖ? Ja, auch an deutsche Interessen. Das war so krass. Also zwei Seiten später steht, wie es wirklich ist.
Ja, ne, und das meine ich ja mit den zwei verschiedenen Bühnen. Ja. Die hängen eng zusammen. Das Gelaber von Kramp-Karrenbauer und Weber mit den Interessen, die wirklich durchgesetzt werden. Das ist da, aber für den normalen Menschen ist das ein Widerspruch.
In Europa drehen sie an Verschlechterungen in allen sozialen Bereichen.
Ja, ja gut, weil es im Allgemeinen auch schon auch bei den Leuten irgendwo ankommt, gibt es ziemlich viel Propaganda. Gut, jetzt aber, wenn man mal jetzt so von dir hauptsächlich jetzt gehört hat, was da alles dahinter steckt, dann müsste es doch im Prinzip umgedreht sein. Also insofern, dass man sagt, jedes Land, was aus der EU rausgeht und die EU verlässt, ist insofern positiv.
Der Austritt als solcher, der bedeutet gar nichts Positives für sich genommen. Den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union haben, ne, mit Nigel Farage und so weiter, die Kräfte betrieben, die am engsten mit der amerikanischen Kapitalfraktion zusammenhängen. Und entsprechend würde dann eben die Gestaltung dieses Austritts ausfallen.
Ja, wenn ich jetzt nochmal meine Aussage bedenke, dass du jetzt das Beispiel in England, dass das sozusagen eben dann von den Amerikanern mehr oder weniger so behandelt wird, dass es zu ihrem Vorteil irgendwo ist. Und wenn ich das jetzt aber, diese Aussage von dir, auf die Situation beziehe, dann ist ja die Forderung Bundesrepublik Deutschland raus aus der EU falsch.
Also es ist eine unsinnige Forderung, mit der ich mich nicht beschäftige, weil Austritt oder nicht, es kommt darauf an, mit welcher Begründung und mit welchem Ziel ich das mache. Also die wichtigste Forderung wäre Austritt aus der NATO. Also das könnte man wirklich realisieren, weil das ist klar benennbar, was da den Unterschied ausmacht. Dieses größte Aggressionspotenzial, was von einem Staat, den USA, geführt wird, der keine Multipolarität in der Welt duldet, sondern deswegen noch gefährlicher ist, weil er machtmäßig im Abstieg ist. Da ist er ja noch aggressiver. Wenn eine Weltmacht absteigt, aber gleichzeitig noch das größte Militärpotenzial hat, das um die ganze Welt in 1000 Militärstützpunkten verteilt ist, das ist die größte Kriegs- und Menschheitsgefahr, die es gegenwärtig auf der Erde gibt. In Kombination damit, dass diese Supermacht moralisch und wirtschaftlich auf dem absteigenden Ast ist. Und die Elite weiß das. Die wird mit ihren Mitteln, die sie jetzt seit der Gründung sozusagen installiert und praktiziert hat, nie mehr zum Beispiel China aufholen können. Ja? China ist jetzt so ökonomisch und einkommensmäßig noch auf dem unteren Stand. Aber die Dynamik, was weiß ich, mit 10% Einkommenssteigerung für die abhängig Beschäftigten und für diese Masse von 1 Milliarde Menschen, das wissen die USA, das wissen auch die EU-Oberen, diese Dynamik können wir nie mehr einholen, mit unseren Mitteln. Und deswegen sind die aggressiv und wollen sozusagen das, was sie ökonomisch nicht schaffen, militärisch hereinholen. Deswegen ist der Austritt aus der NATO das Wichtigste, was man in Europa zugunsten der eigenen Sicherheit, bei uns würde wie zu Adenauer Zeiten der Atomkrieg stattfinden. Deswegen wäre das die wichtigste Forderung.
Ich möchte noch was anmahnen. Sowohl in der Frageliste als auch bei dem Vortrag ist das Verhalten der EU zu den ca. 20.000 Menschen, die im Mittelmeer gestorben sind, überhaupt nicht erwähnt worden. Ich finde das sehr wichtig.
Also ich denke, die Europäische Union ist so antidemokratisch, asozial, aggressiv runtergewirtschaftet, auch in einem Zustand, wo das Interesse der Mehrheit der Bevölkerung, ne, entweder man quält sich damit ab, soll ich da noch oder soll ich das ganz liegen lassen? Ne, das ist so heruntergewirtschaftet, dass meiner Meinung nach ein Neuanfang notwendig ist. Gegenüber dieser Machtkonstellation, die die sich in 70 Jahren haben bauen können, sieht das erstmal ganz aussichtslos aus. Ja? Aber ich finde, wir sind an einem Punkt, wo man all diese Punkte benennen muss, dass also diese elementare menschliche Errungenschaft, dass man Ertrinkende im Meer retten muss, wenn die diese elementare menschheitliche Errungenschaft systemisch missachtet oder sogar herbeiführt, Wir haben hier von dieser tödlichen Mauer gesprochen, die, also das muss man zum Thema machen. Das machen alle diese EU-Schönredner und Webers und so weiter. Das machen die alles nicht. Und ja, deswegen meine ich, wir sind an einem historischen Punkt, wo eine demokratische und so weiter Friedensunion von vorne neu angepackt werden muss. Diese US-Milliardäre, das sind glaube ich so 10, die sich da zusammengeschlossen haben, so ganz bekannte Typen, William Gates von Microsoft, Warren Buffett, ne, und solche Leute, die sagen, wir wollen mehr Steuern zahlen, weil sonst der amerikanische Staat den Bach runtergeht. Ja, Radio Erevan würde sagen, im Prinzip gut, aber dann schauen wir uns mal an, was ihr, William Gates und Warren Buffett, sonst in eurem Leben mit euren Unternehmen anrichtet. Welche Armut und welche Aggressivität und welche Zusammenarbeit Microsoft mit der Rüstungsindustrie und den Geheimdiensten macht, das ändert das mal, ja? Und dann machen wir bei euch mit. Das kompensatorische Gutmenschentum verbrecherischer amerikanischer Großkapitalisten, ne, das ist ja in den USA, ist das ja eine eingeübte Tradition. Ne, Rockefeller hat seine große mildtätige Stiftung eingerichtet, nachdem in seinem Bergwerk das sogenannte Ludlow-Massaker stattgefunden hat. Ja, nachdem er bei einem Streik durch die örtliche Polizei ein paar hundert Leute hat erschießen lassen. Ja, und da kam er in die öffentliche Kritik, wo es von Anhörungen im Kongress und so weiter. Also, oh, jetzt gründen wir eine Stiftung für die Gutmenschen. Und die größte Stiftung, kapitalistische Stiftung der westlichen Welt, ist ja die William and Melinda Gates Foundation. Ja. Da müsst ihr mal gucken, was die alles fördern. Ja, die haben schon die Weltgesundheitsorganisation in der Hand. Ja, und sponsoren die und definieren, welche Krankheiten werden beforscht und welche nicht. Ja, Automobilindustrie. Also auch die amerikanische Automobilindustrie, General Motors und so weiter, ist ja in der Hand von BlackRock und Co., weil die ja so eine Tradition großer Spritfresser einfach nicht ganz loswerden, ne, wird diese amerikanische Automobilindustrie immer unbedeutender. Und deswegen sind ja Honda und Daimler und VW und BMW in den USA immer erfolgreicher. Die bauen das, was man in den USA verkaufen kann.
Nochmal zurück zu der, du sagtest vorhin, dass die EU im Prinzip an einem Endpunkt angelangt ist.
Eigentlich.
Ja, eigentlich, genau. Und hast dann aber ein Bild entworfen, dass es an der Zeit wäre, auch wenn das jetzt von den Jahreszahlen her völlig unklar ist, 10, 20 oder 30 Jahre für einen Neuanfang, wie soll der denn aussehen?
Ja, also er würde natürlich beginnen mit der Aufklärung über das, was die EU in der Praxis macht oder ermöglicht. Aufklärung, also auch die europäische Demokratie, die Überwindung feudaler, monarchischer Verhältnisse hat mit der europäischen Aufklärung angefangen. Ja, das ist jetzt natürlich kein Glücksversprechen, was sich in unserem fortgeschrittenen Alter, ne, ich werde in diesem Jahr 78 Jahre alt, da weiß ich, das Ende kommt. Ja,
ja, natürlich. Ja.
Und das Ende der EU noch nicht.
Genau.
Also, wir haben nur beschränkte Möglichkeiten. Und im Moment den Austritt aus der EU zu verlangen, ohne dass ich angeben könnte, wer tritt an die Stelle dann, ich kenne auch kaum Kräfte, die dafür sind. Klar, man kann auch den Austritt aus dem Kapitalismus verlangen. Das ist momentan auch schwierig.
Du kannst dir doch einfach angucken, was wird sich in Großbritannien ändern, wenn die ausgetreten sind. Wird sich da irgendwas für die Mehrheit verbessern? Also überhaupt nicht.
Ein Grund für die Austrittsbestrebungen jetzt unter britischen Arbeitern war ja, dass sie so beeinflusst worden sind. Aber da gibt es enorme Kürzungen in Großbritannien, ja, durch die konservativen Regierungen. Ich habe einen Journalisten gehört in der Talkrunde, der sagte, die Gewerkschaften wären nicht existent in Großbritannien. Der lebt in Großbritannien und hat die Lage so beschrieben. Das habe ich noch nirgendwo gehört. Ja. Aber das zeigt, dass die Arbeiter Bewegung enorm geschwächt worden ist. Und dann braucht man ein Ventil. Und das Ventil war die Einwanderung von Polen und so weiter. 3 Millionen Osteuropäer. Das hat dann, wenn man jetzt von seinem eigenen beschränkten Lohninteresse ausgeht, dann kann man sagen, okay, das muss verhindert werden. Wer hat jetzt uns eingebaut? Das war die EU. Und so kann man auch kleine Leute gewinnen. Ja? Und diese Kombination führte jetzt zu einem besseren Großbritannien im Sinne der erfahrenen Leute. Ich sehe da überhaupt nichts. Ich würde in Großbritannien den Austritt nicht verlangen.
Nein,
und das ist das, was am weitesten fortgeschritten ist. Aber was kann man machen? Also wir müssen hier die Fronten klar machen. Wo verlaufen die Fronten? Und auch die, also nicht nur Forderungen aufstellen, sondern auch die Interessen aufdecken, die dahinter stehen bei denen, die das verhindern. Das versuchen wir ja auch in unserem beschränkten Maße. Und meiner Meinung nach wären europäische Forderungen zum Mindestlohn falsch. Es gibt von Seiten der Linkspartei den Vorstoß zum Beispiel, dass man einen europäischen Mindestlohn einführen sollte, der national unterschiedlich ist und der auf 60% des Medians und so weiter folgt. Das heißt, von der durch den Markt bestimmten gegenwärtigen Lohnhöhe abgeleitet wird ein Mindestlohn. Aber warum 60%? Warum vom Median, wenn es jetzt zu bedeutenden Lohnsenkungen kommt? Und je niedriger das Lohnniveau wird, desto mehr werden diese 60% vom Median runtergehen.
Genau.
Wenn der Durchschnittslohn fällt, wie zum Beispiel in Griechenland, ist um 30% gefallen, muss der Mindestlohn gesenkt werden. Man muss von Bedürfnissen ausgehen, von der Frage, was ist notwendig für Menschen, was brauchen sie unter den gegenwärtigen Umständen mindestens zum Leben, und nicht von einem Prozentsatz zu marktbestimmten Löhnen. Aber die Linkspartei ist dafür und im Namen Europas. Im Namen der Stärkung eines Europa. Ich wüsste nicht, worin da die Stärkung Europas besteht. Ja. Das ist eher eine Verwirrung. Eine Verwirrung, die davon ablenkt, dass man in seinem Land für eine bestimmte Forderung, die man begründen kann, und wir können die Forderung gut begründen, dass man diese Forderung im eigenen Land aufstellt. Und wenn man nicht mal das macht, also dann weiß ich sowieso nicht, wieso wir dann auch noch politisch aktiv werden. Und wir haben halt, also Klartext hat sich auf solche Fragen konzentriert, mit den wenigen Kräften, die wir haben. Und das kommt, wenn es möglichst verständlich beschrieben ist und den Anspruch haben wir, dass wir das schaffen sollten, dann hat es einen begrenzten Einfluss. Ja. Mehr fällt mir nicht ein.
Initiativen auf all den Gebieten, wo die Europäische Union Ungerechtigkeit, Aggression und so weiter befördert, Initiativen gibt es ja auf allen Gebieten, ja, Abrüstung und Aktion gegen Arbeitsunrecht, ja, setzt sich ein für Belegschaftsvertretungen, dass deren Rechte gestärkt werden und so weiter. Also, ne, das ist, würde ich sagen, die Perspektive, dass diese vielen vereinzelten Initiativen dann allmählich allgemeine Plattformen bilden, mit dieser Perspektive sich in Europa anders einzurichten.